Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Green Vibes. Ich bin Vanessa West, nein, nicht die Cousine von Kanye West, aber der Host dieses Podcasts. In der ersten Folge habe ich meine Lieblingsfreundin Amina eingeladen, mit der ich schon öfters über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, aber tatsächlich auch diskutiert habe. Die erste Folge ist ein bisschen allgemeiner gehalten. Was heißt das? Das heißt, wir definieren Nachhaltigkeit sowohl wissenschaftlich, aber auch unsere eigenen Definitionen. Wir reden über Vorteile, denen ich begegnet bin, Vorteile, die Amina hat gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit. Wir reden darüber, wie schwer es manchmal ist, Dinge umzusetzen in dem Bereich. Genau, und geben euch einfach einen ganz kleinen, groben Überblick nochmal über den Begriff Nachhaltigkeit. In den kommenden Folgen wird es dann etwas spezifischer. Das heißt, dort treffe ich dann auf grüne Alltagshelden aus den verschiedensten Bereichen, Fashion, Haushalt, Naturkosmetik, Reisen, aber auch Ernährung. So, herzlich willkommen bei der ersten Folge von Green Vibes. Ich habe zu Gast eine meiner Lieblingsfreundinnen, Amina. Wir haben ungefähr 6 Jahre gemeinsam dual studiert und sind jetzt momentan in der gleichen Stadt, im schönen München. Hallo Amina.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
Ja, also ich heiße Amina, ich bin 25 Jahre alt, komme ursprünglich aus Nürnberg, auch einer sehr schönen Stadt.
Ja, das stimmt.
Und wohne jetzt in München. Wir haben uns ja auch in Nürnberg kennengelernt, genau, während des Studiums. Und ja, da haben wir in der Sportartikelbranche gearbeitet und jetzt bin ich im Sportjournalismus und arbeite in München.
Sehr cool. Wir zwei haben uns schon öfters gemeinsam unterhalten über Nachhaltigkeit, also schon ein bisschen diskutiert, aber auch Ideen ausgetauscht. Und wir dachten uns einfach, wir lassen euch heute mal teilnehmen an unserem ersten Gespräch über Nachhaltigkeit. Genau. Fangen wir mal an. Was ist für dich denn Nachhaltigkeit?
Also für mich ist Nachhaltigkeit so zu leben, dass die Folgen meiner Lebensweise keinen schlimm bleibenden Eindruck haben auf die Welt. Also zum Beispiel so, dass meine Kinder, die ich noch nicht habe, und deren Kinder auch weiterhin in der Welt leben können, die so ist wie die jetzt und dass wir eben die Welt nicht weiter verschmutzen, dass jeder auch schön leben kann und nicht unter schlechten Bedingungen und dass ich eben gucke, dass meine Lebensweise dazu beiträgt, dass das auch so umgesetzt wird und nicht andere Menschen irgendwie unter schlechten Bedingungen leben. Klar ist das immer leichter gesagt als getan, weil nur weil ich jetzt irgendwas mache, wird sich nicht sofort was ändern, aber genau das ist ja der Gedanke dabei, dass ich vielleicht damit beginne und es für mich schon mal verändere, was der erste Schritt ist, denke ich.
Ja, ich sehe es genauso wie du. Also Nachhaltigkeit ist so irgendwie ein ganz, ganz vielfältiger Begriff. Momentan finde ich, ganz viele verbinden ihn irgendwie mit Umweltschutz. Natürlich ist er auch ein Teil davon, aber auch viel wird es irgendwie assoziiert mit Öko sein, Hippie sein. Aber ich denke da genauso wie du, also Nachhaltigkeit ist irgendwie etwas, ist für mich irgendetwas, ja, eine Lebensart auf irgendeine Art und Weise, wie man schaut, wie kann ich achtsamer irgendwie im Leben leben, vielleicht weniger konsumieren, so leben, dass unsere zukünftigen Kinder dann eben diesen Planet überhaupt noch haben und wir nicht irgendwie auf Mars auswandern müssen oder ähnliches und wir einfach besser umgehen. Aber sei es sowohl mit unserem Körper als auch irgendwie, also durch Ernährung, aber auch wie wir uns anziehen und so weiter. Schön, dann lass uns mal ins Lexikon schauen, was das Lexikon also über Nachhaltigkeit sagt. Keine Sorge, wir schweifen jetzt nur ganz kurz bisschen ab und schauen es uns einfach wissenschaftlich nochmal an. Genau, 1713 hat Hans Karl von Karlowitz, er war ein Oberberghauptmann aus Freiburg bei Sachsen, den Grundgedanken im Endeffekt von Nachhaltigkeit gelegt. So, damals gab es eine drohende Rohstoffkrise und er hat dann niedergeschrieben in einem seiner Bücher, dass eben immer nur so viel Holz nachgeschlagen werden sollte, wie eben Holz auch nachwachsen kann. Und das war irgendwie dann so der erste Nachhaltigkeitsgedanke. Und jetzt heutzutage gibt es ja ganz viele Definitionen. Also ich finde, man hat es jetzt bei uns beiden gemerkt, irgendwie jeder von uns definiert es ganz anders. Dann gibt es tatsächlich auch keinen wirklich allgemeingültigen Begriff. So, es wird total viel diskutiert. Was aber tatsächlich existiert, ist ein Drei-Säulen-Modell. Die Vereinten Nationen haben es damals festgelegt. Also es gibt so die ökologische Säule, die ökonomische Säule und die soziale Säule. Alle drei Säulen spielen miteinander oder harmonieren miteinander. Ich würde also mal ganz kurz irgendwie noch drauf eingehen. Also zum einen, wenn wir uns mal den ökologischen Konsum anschauen, geht es eben darum, umweltverträglich zu konsumieren. Also das heißt so, wir kaufen beispielsweise im Secondhand-Shop ein oder wir kaufen Produkte ein, Bioprodukte, die der Umwelt gut tun, beziehungsweise wir schützen die Artenvielfalt, die wir haben. Und genau, verwenden einfach unsere Rohstoffe sehr schonend. Genau, dann haben wir den zweiten Punkt, soziale Säule. Es wäre dann sehr sozialbewusster Konsum. Da geht es eben darum, so wie du gerade auch schon ganz schön irgendwie gesagt hast, dass man eben Produkte konsumiert, die im Endeffekt von Menschen auch hergestellt werden unter sozialen Bedingungen, unter fairen Bedingungen, dass wir quasi durch unseren eigenen Konsum nicht andere Menschen schädigen, dass Menschen fair bezahlt werden, dass wir Armut irgendwie bekämpfen und die Menschen auch für Bildung sorgen in der ganzen Welt. Und dann haben wir noch den ökonomischen Konsum, die letzte Säule. Da geht es quasi darum, dass wir nicht über unsere eigenen Verhältnisse leben. Ein Beispiel hierfür wäre, was ich irgendwie finde, ist ja gerade auch ganz modernes Carsharing, dass wir eben Sachen teilen, tauschen, leihen, mieten, wie auch immer. Im Endeffekt ist es somit die jetzige, oder würde ich jetzt mal sagen für uns zwei vielleicht, oder auch von den Vereinten Nationen ist ja eigentlich die vorgegebene Definition. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Lebensqualität der gegenwärtigen Generation sichert und gleichzeitig zukünftige Generationen die Wahlmöglichkeit zur Gestaltung ihres Lebens erhält. Genau, und ich finde, das hat ja auch schon, unsere zwei Definitionen haben diesen Punkt irgendwie schon ganz gut getroffen.
Ja, ich denke auch.
Welche Vorteile hast du denn gegenüber Nachhaltigkeit?
Also ich habe mich ja mit dem Thema schon beschäftigt. Mhm. Also würde ich sagen, dass gewisse Vorurteile einfach gar nicht mehr existieren, weil ich die schon abgebaut habe.
Zum Beispiel?
Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, was ich vielleicht vorher für Vorurteile hatte, dann wäre es auf jeden Fall, dass es zum einen sehr teuer ist, dann zeitaufwendig, dass es etwas ist, was vielleicht dann auch halt Leute machen können, die diese Zeit haben, sei es jetzt die Ökomutti vom Prenzlauer Berg oder irgend sowas, oder dieses Öko-Image auf jeden Fall, dass es halt so das ist, was irgendwie die Leute, die in den Bioladen gehen und dann irgendwie nur noch so Hanfkleidung tragen und so.
Ja, die am besten barfuß laufen den ganzen Tag.
Genau. Und ja, aber ich glaube, das sind so die größten Vorurteile, vor allem halt dieser Kostenfaktor und Zeitfaktor, weil das einfach was ist, wo ich mir dann denke, okay, ich denke, das ist schon eine Hürde für viele Menschen, weil wenn es einfach so teuer ist und du dich sehr stark erstmal informieren musst darüber.
Ja, also das was, meinst du mit Zeitaufwand, sich
genau,
zu informieren.
Ja, und nicht nur informieren, sondern auch dann die Sachen vielleicht dort besorgen, weil zum Beispiel Bioläden, klar, inzwischen gibt es bei Aldi und Lidl und wie die ganzen Läden heißen, gibt es auch schon Bioprodukte. Aber dann ist ja Bio auch nicht immer gleich Bio, da gibt es ja auch wieder verschiedene Siegel. Und früher oder die richtigen Bioläden, die gibt es halt nicht an jeder Ecke oder unverpackt Läden. Deswegen musst du halt einfach dich informieren, musst da hinfahren und musst einfach auch vielleicht deinen Konsum umstellen, was halt auch noch so ein Punkt ist. Umstellung.
Oder deinen Alltag auch. Also wie gehst du einkaufen? Du gehst nicht klassisch zu dem und dem Supermarkt, sondern musst auf einmal irgendwie ganz woanders hin, was vielleicht nicht zentral ist, wie auch immer. Vielleicht ist es auch zentral, aber klar, es ist auf jeden Fall anders, als wie man vorher konsumiert hat.
Ja. Also es ist halt einfach ein bewussterer Konsum und ich denke, man muss auch ein Stück weit bereit dafür sein, weil es sind einfach, eine Umstellung erfordert, glaube ich, immer Zeit und auch ein gewisses irgendwie Adaptionsvermögen, dass du halt sagst, okay, ich bin auch bereit dafür, vielleicht dann mal einen längeren Weg in Kauf zu nehmen oder ich bin bereit dazu zu sagen, ich esse halt keine Erdbeeren im Dezember.
Ja, obwohl ich das ganz interessant finde mit der, im Endeffekt ist es ja eigentlich eine Routine, so die wir haben. Also Beispiel, ich war damals mit süßen 18 immer auf der Suche nach der perfekten Jeans. Ja? Also hat sich monatelang Jahre gezogen, bis ich dann diesen einen Händler gefunden habe, den ich jetzt nicht nennen werde, wo ich wusste, okay, da gehe ich jedes Mal hin und ich habe jedes Mal die perfekte Jeans. Und so geht's ja dann im ganzen Leben. Also irgendwann weißt du ja genau, da bekomme ich meine Handtasche. Also wenn wir jetzt nur im Modebereich sind, kann ja auf alles adaptiert werden. Und das ist ja jetzt natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel nur noch Fair Fashion kaufen, muss ich ja diesen kompletten Prozess eigentlich nochmal bei null beginnen, weil ich weiß noch gar nicht, wo gibt's denn diese eine Jeansmarke oder wo gibt's diese eine Jacke oder diese eine Tasche. Und das erfordert halt viel Zeit irgendwie, Recherche, Aufwand und ist halt nicht mehr so bequem. Und was ich auch noch dabei relativ schwierig finde, ist halt, dass unsere klassische Fußgängerzone, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle nicht nur online shoppen, ja auch nicht so geprägt ist, dass man halt, also unsere Fußgängerzonen sind ja geprägt, wir gehen klassisch irgendwie rein und wir haben halt die größten Händler überhaupt, Aber wenn du dann eben von dieser einen Fair-Fashion-Marke was möchtest, dann musst du dich halt anders, anders informieren darüber.
Ja, und du hast halt auch gerade schon gesagt, zum Beispiel ich bin jemand, ich kaufe nicht so gerne online ein. Also klar, gewisse Sachen, wenn es um Bücher geht oder so, das kaufe ich online. Aber an sich ist erstens, online einkaufen kann man ja auch schon wieder Finger erheben und drauf zeigen, macht total viel Verpackungsmüll, ist nicht gerade ökologisch.
Klar.
Und ich habe es einfach gerne, dass ich die Sachen anfassen kann, anprobieren kann und das im Laden. Und dann sind natürlich die Einkaufsmöglichkeiten, wie du jetzt schon gesagt hast, wenn man einfach nur in die Fußgängerzone geht, erstmal beschränkt. Und man muss halt erstmal gucken, zum Beispiel wir beide sind auch relativ neu in München. Ich habe ja so schon manchmal ein Problem damit zu sagen, okay, ich suche jetzt dies und das, dann gehe ich jetzt einfach dahin, weil ich die Stadt noch nicht so gut kenne. Dann ist es jetzt eigentlich auch eine Chance, weil man sagen kann, okay, wir kennen es eh noch nicht so gut, dann können wir gleich gezielt die Läden suchen, die für uns passen.
Das stimmt, ja.
Auf der anderen Seite, wenn du halt auf die Haupteinkaufsstraße gehst oder beim Marienplatz und dann halt einfach in alle Richtungen ausschwärmst, sind da halt erstmal nur die Läden, die man so kennt.
Genau, ja. Auf der anderen Seite sind wir jetzt ja irgendwie alle internetaffiner, wir haben mehr Informationen, man müsste dann halt wirklich online gehen. Ich meine, es gibt genügend Blogs irgendwie, die ja über sowas berichten, aber klar, man muss dann auf jeden Fall Rechercheaufwand betreiben, um dann eben zu sagen, okay, ich kann jetzt da und da hingehen, bekomme da das und das. Oder dann eben doch online bestellen. Das ist also noch die Sache. Was ich so begegne, also ich habe jetzt seit 2017 beschäftige mich mit dem Thema, also verschiedene Bereiche, jetzt eigentlich erst seit 2018 mit Fair Fashion. Ist auch schön, weil wir beide aus der Modebranche kommen. Ich werde halt von Freunden so Sachen gefragt wie, wie kannst du jetzt überhaupt noch modisch sein? Wo ich mir schon so dachte, okay, es klingt so, als ob ich mir jetzt einen Kartoffelsack anziehen würde und kann nie wieder auf die Straße gehen. Also man merkt so, dass, wenn ich von Fair Fashion erzähle, was mir halt besonders am Herzen liegt, weil wir eben auch aus dem Bereich kommen, dann ist immer dieses krass öko, uncoole Bild. Also öko ist gleich uncool, öko ist gleich spießig. Man würde jetzt nie erwarten, dass irgendwie eine geile Streetwear-Marke irgendwie dahinter ist und man sich mega cool anziehen kann. Und wenn ich dann Freunden tatsächlich davon erzähle, dann ist es eher so, ach nee, also das gibt's gar nicht. Ich habe da mal gegoogelt und dann gab es da diese eine Marke und mehr gibt's da nicht. Und es ist auch so, hat sich auch nichts verändert, so die letzten 3 Jahre. Also was es tatsächlich ja hat, also nicht nur die letzten 3 Jahre, auch die paar Jahre davor. Und das ist was ich schon sehr, sehr krass finde. Und dann kommt dieser Aspekt, wie du gesagt hast, und wenn, dann ist es aber richtig teuer und kann ich mir eh nicht leisten, deswegen schaue ich es mir gar nicht an.
Ja, ich glaube, das ist wirklich auch das Problem. Also ich sehe es auch so. Ich meine, für mich war jetzt bei dem Nachhaltigkeitsthema immer Mode eher außer Betracht gelassen, weil ich nicht so die Shopping Queen bin und einfach da ein bisschen weniger einkaufen gehe generell.
Was ja super positiv ist, im Gegensatz zu anderen Shopping Queens.
Aber dadurch, dass du das dann oder dass wir dann auch schon mal drüber geredet haben, habe ich dann natürlich auch mal geguckt. Und ich glaube, der Unterschied, den man machen muss, ist so ein bisschen zwischen diesem Öko-Image und dem fair produzierten. Weil wenn ich an Öko denke, dann denke ich halt an diese gestrickten Pullis und sowas, was man halt in diesen Öko-Läden findet und diese Barfußläuferschuhe und was auch immer. Wenn ich aber jetzt eher an Fair Fashion denke, dann muss ich auch gucken, was ich jetzt in den letzten Monaten auf Instagram und so gesehen habe. Das sind zum Teil Sachen, die unterscheide ich gar nicht von anderen.
Genau, die sind mega geil.
Problem dabei ist halt nur, dass die tatsächlich relativ teuer sind. Und was ich halt festgestellt hatte, dass viele Sachen, die mir gefallen haben, die hätte ich nur im Internet bestellen können, weil dann die Firma aus Kopenhagen war.
Ja.
Vielleicht gibt es da auch irgendwo einen Pop-Up-Store mal oder in Berlin vielleicht was. Aber wenn ich halt nun mal in München bin, dann ist es vielleicht jetzt nicht um die Ecke.
Also es ist tatsächlich schon so, also es gibt viele Marken auch schon in München, also in kleineren Stores, die dann verschiedene Fair Fashion Marken zum Beispiel irgendwie haben. Klar, es ist viel auch online. Und wo es da eben auch spannend ist, wie du gerade meintest, zum Beispiel in Kopenhagen gibt es dann nur die eine Sache als Beispiel, dass viele tatsächlich auch meinen, dass der meiste Anteil von Fair Fashion aus dem Ausland kommt oder wir hauptsächlich ausländische Marken haben, wo wir ja ganz viel auch in Deutschland haben, was eigentlich mega cool ist. Mit dem Preis, da bin ich immer so, ist immer ein Argument, also immer eine Diskussion, auch mit Freunden, weil ich sage, klar, es gibt Dinge, die kosten wesentlich mehr, hat natürlich irgendwie auch seinen Grund, weil wenn wir eben die Sachen fair produzieren wollen, dann muss man eben auch mehr Menschen, die beteiligt sind, einfach einen gewissen Anteil zahlen. Aber dann, mein Beispiel immer, ich darf die Marken jetzt leider wieder nicht nennen, aber meine ursprüngliche Jeans und jetzt meine Fair Fashion Jeans, da ist kein Preisunterschied vorhanden. Und das ist dann halt wieder das Krasse. Oder auch, es gibt auch mega geile Basic-Teile, da geht es irgendwie schon los mit 25 Euro. Und das ist auch immer noch was, wo viele Personen, glaube ich, sagen, okay, ist vollkommen fein für mich.
Darf ich da kurz mal einhaken? Ja. Was genau ist denn eigentlich Fair Fashion? Also wie definiert sich das? Weil das ist auch so ein Thema, was ich oft als Vorurteil vielleicht noch habe, dass das jetzt auch vielleicht so ein Hype ist. Zurzeit wird immer gesagt, oh, jetzt soll alles Bio sein und fair und nachhaltig. Mhm. Aber ist es dann wirklich nachhaltig? Weil manchmal hat man auch das Gefühl, dass dann zum Beispiel irgendein großes Unternehmen plötzlich eine Kampagne startet. Ja. Und dann denkst du dir so, ganz ehrlich, ihr produziert doch die ganze Zeit in Kinderarbeit oder was auch immer und jetzt soll diese eine Linie fair sein. Was daran ist denn fair? Oder auch, wenn unser alter Arbeitgeber, der irgendwie so ein Sustainable Projekt hatte, da habe ich dann auch mal mit der einen von PR geredet und habe gesagt, inwiefern ist es denn wirklich sustainable und inwiefern ist das denn eigentlich eher Werbung? Also wie würdest du jetzt Fair Fashion zum Beispiel definieren? Was macht man in Fair Fashion, damit es fair ist?
Also es gibt bestimmte andere Definitionen als meine eigene Definition jetzt. Wird auch in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch Thema, weil wir dann auch noch mit Menschen reden, die tatsächlich Fair Fashion produzieren. Aber für mich ist Fair Fashion, dass ich weiß, welche Personen bzw. welche Arbeitsgruppen stehen tatsächlich dahinter. Ich weiß, dass die fair bezahlt werden und ich weiß auch, dass Materialien verwendet werden, die die Umwelt schonen. Obwohl man auch sagen muss, manche machen zum Beispiel auch nur den einen Teil und manche machen halt beides oder manche machen nur den anderen Teil. Aber das ist für mich so, also ich weiß, ich verwende Materialien, die sind einfach umweltschonend. Ich weiß, es sind Menschen dahinter, die verdienen nicht, was weiß ich, Beispiel 50 Cent irgendwie die Stunde, sondern die haben menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Weil es ist ja oft so, ich meine, dass diese Hallen, in denen diese Menschen da arbeiten, sind ja die unwürdigsten Bedingungen überhaupt. Also ich habe quasi das so für mich immer das Ding, ich kaufe das Produkt und weiß, es steht noch ein Mensch dahinter. Weil es gibt viele Marken, so da kaufe ich ein T-Shirt und da steht einfach kein Mensch mehr dahinter. Und ich weiß nicht mal, ob die Materialien eigentlich, die ich auf meiner Haut tagtäglich trage, das ist ja eigentlich das nächste Perverse, ob die mir eigentlich gut tun oder nicht.
Ich hatte da letztens so ein Thema, ich habe mir eine Hose gekauft und die war auch im Sale und so. Und ich glaube, die hätte eigentlich so um die 100 gekostet, war dann so bei 50. Und das habe ich erstmal nicht gemerkt, aber die hat wahnsinnig nach Chemie gestunken. Ja. Und ich habe dann versucht, die irgendwie in Essig zu waschen und irgendwie den Duft raus oder Gestank, besser gesagt, Duft ist falsch gesagt, rauszukriegen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe die dann auch umgetauscht und habe mir dann nochmal so gedacht, okay, das ist ja auch für mich einfach ekelhaft. Also dieser Gedanke Nachhaltigkeit hört ja, also fängt ja nicht nur dabei an, dass ich an die Person denke, die dahinter das produziert, was ja noch viel schlimmer sein muss, dass die da in irgendwelchen Chemiesachen diese Hose vielleicht färben muss. Aber auch ich hatte keine Lust, eine Hose anzuziehen, wo vielleicht irgendwelche giftigen Substanzen noch irgendwie dann den ganzen Tag auf meiner Haut sind.
Ja, aber es ist ja eigentlich selten, dass man es so extrem riecht.
Ja.
Also das ist ja dann das Nächste, deswegen tangiert es uns ja im Endeffekt auch gar nicht, weil wir nicht drüber nachdenken.
Ich glaube halt auch, dass das Problem ist, dass halt diese Alternativen so für die breite Masse einfach noch nicht so da sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel, blöd gesagt, die schwedische Modehauskette, die wir alle kennen, wenn du die jetzt hättest und nebendran wäre jetzt ein Fair Fashion Store, der ungefähr genauso aufgebaut wäre, also wo du jetzt nicht das Gefühl hast, du gehst erstmal in so ein Hipster-Paradies oder Öko-Laden. Und es wäre halt auch genauso erreichbar. Dann würden wir, glaube ich, auch weniger eine Hemmschwelle haben, sondern würden sehen, okay, natürlich kaufen wir dann lieber das und legen vielleicht nochmal einen Zehner drauf.
Ja, aber gerade deswegen wollte ich auch unbedingt den Podcast machen, um eben zu zeigen, so es gibt Menschen, die eigentlich so geile Sachen machen. Also auch nochmal kurz zurückzukommen zu diesen fairen Arbeitsbedingungen. Es kann ja tatsächlich auch jetzt nur der Designer in Deutschland sein oder in Europa, der das irgendwie macht. Aber klar, es sind zum Teil halt so kleine Unternehmen, das im Endeffekt nur Nachfrage schafft eigentlich Nachhaltigkeit. Und momentan ist es eben noch nicht da. Also ist es schon da, es wächst ja immer mehr. Ich meine, es ist jetzt super irgendwie Modewort. Jeder ist nachhaltig, keiner weiß, was er damit anfangen soll. Jetzt auch mal weg von Fashion, also auch zur Ernährung oder wie viele Freunde bei mir jetzt anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie im Supermarkt irgendwie Plastik sparen können und so weiter. Also es ist ja eine Bewegung da. Aber die Frage ist eben, wo finde ich die Information oder wo finde ich die Läden, wo finde ich die Marken? Und es gibt es überall im Netz, aber es ist halt aufwendiger, weil man nochmal neu anfangen muss.
Das Lustige ist halt eigentlich auch, dass wir ja so einen Rückschritt gemacht haben. Also wenn ich jetzt noch so daran denke, meine Mama zum Beispiel, die hat immer erzählt, dass ihre Oma, die hatten ja dann einen Schneider irgendwie und der hat dann Mantel geschneidert und so. Und das ist klar, vielleicht war das auch auf irgendeine Art und Weise nicht komplett nachhaltig, aber es war eigentlich eher so, dass du da ein Kleidungsstück dir hast machen lassen und du hast das versucht zu erhalten.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, der echt kritisch zu betrachten ist, dadurch, dass wir auch dieses Fast Fashion haben und meinen, wir müssen jeden Sommer eine neue Art von Hotpants tragen oder ein neues Sommerkleidchen. Ja. Und das ja auch gar nicht selbst produzieren. Also wenn wir zum Beispiel alle unsere Klamotten noch selber nähen müssten oder irgendwie flicken und so Sachen, ja, dann würden wir, glaube ich,
Thema.
Ja. Und jetzt ist es halt so, man geht halt immer neu shoppen und es ist auch so ein bisschen, ich meine, es wird halt immer auch überall suggeriert. Du brauchst für diese Hochzeit jetzt ein neues Kleid. Für das Date brauchst du ein neues Kleid. Für Silvester, für Heiligabend und so.
Klar, ich meine, ich habe ja den Schwerpunkt Marketing studiert und ich liebe auch immer noch Marketing, aber Marketing kann auch viele böse Sachen machen, was wir alles brauchen, was wir eigentlich nicht brauchen. Ja, ja, es ist super schwierig. Aber auf der anderen Seite ist es dann eigentlich schon wieder geil, weil jeder ja momentan so nach Klamotten strebt oder auch generell irgendwie danach strebt, so individuell zu sein, sich selber ein bisschen darzustellen. Und dafür sind dann aber eigentlich so Einzelteile, wie jetzt Fair Fashion macht, wie aber auch, wenn wir uns im Bereich Naturkosmetik bewegen, einfach so Marken, die so einzigartig sind, das passt wieder zu dem. Ich möchte mir jetzt so ein neues Image schaffen und ich möchte was haben, was nicht jeder hat. Das ist ja auch oft so der Trend, weil ich meine, momentan ist ja so irgendwie, wenn eine Sache produziert wird, in welchem Bereich, es gibt irgendwie 25.000 Mal das Gleiche. Und deswegen ist es eigentlich auch schon wieder geil, weil wenn man in den Bereich geht, dann tut man der Welt irgendwie was Gutes und man hat halt so individuelle Herzenstücke, die eigentlich mega toll sind.
Ja.
Also deswegen ist es super, super spannend.
Aber wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Mode im Bereich Nachhaltigkeit interessiert dich, was sind dann so die Punkte, die du davon mitgenommen hast, um da dein Leben nachhaltiger zu gestalten?
Mitgenommen habe ich da vor allem weniger zu konsumieren, was mir ganz schwer fällt, weil ich eine typische Shopping Queen bin, war, also so ein Mittelding. Das heißt, nicht mit jedem Trend immer mitzugehen, aber auch bewusster zu konsumieren, auch tatsächlich beim Einkaufen. Also das ist auch was, wo ich total struggle, zu sagen, nee, ich kaufe jetzt nicht die Mango, weil eigentlich ist nie ist im Endeffekt die Zeit dazu, dass man sie überhaupt kaufen darf. Also eigentlich kaufe ich sie nie, wenn ich in Thailand bin am Strand, dann wären wir beim nächsten Punkt, dass ich überhaupt nach Thailand fliege. Also es ist so viel im Endeffekt, wo ich mir manchmal auch echt auch denke, okay, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Aber gerade da ist jetzt eben die Idee hier, zu sagen, ich fange wenigstens an, bin ich perfekt in jedem Bereich. Also mich hat vor allem am Anfang der Bereich Naturkosmetik interessiert, Ernährung interessiert, durch eine vegane Freundin und dann eben Fair Fashion, habe ich dann selber begonnen zu recherchieren. Und dann bin ich ja auf das gestoßen, oh mein Gott, es gibt ja noch so viel mehr. Also Reisen, Mobilität.
Ja, das ist ein Fass ohne Boden.
Genau, also Haushalt, eigentlich alles so. Und dann dachte ich mir aber, okay, eigentlich ist ja geil, weil es gibt ja überall Experten. Also so wie wir uns als Freundin Tipps geben, ey, geh mal dahin, da gibt's coole Sachen. So cool ist es doch auch, wenn du quasi Experten hast oder Freunde, die sich in dem Bereich auskennen und jeder hat einen individuellen Tipp und du schaust an, welcher Tipp passt für dich und dein Leben am besten, dass du irgendwie leichter in dieses ganze Thema reinkommst. Also und da, ich habe jetzt schon ein paar Leute getroffen und auch dadurch, dass wir immer reden, habe ich echt gemerkt, so man wird bewusster, man achtet mehr darauf, was man macht. Klar gibt es auch Tage, wo man es irgendwie auch mal wieder vergisst, aber trotzdem kommt man immer wieder zurück zu diesem Thema.
Ich denke, das ist auch nochmal so ein Punkt, so ein Vorurteil, dass es oft sehr vehemente Menschen sind, die da nur einen Weg als richtig erkennen. Genau. Und ich glaube, das ist auch sowas, dass man sich denkt, okay, wenn ich nachhaltig bin, dann darf ich am Ende nichts mehr machen, an nichts mehr Spaß haben und fühle mich nur noch eingeschränkt.
Im Endeffekt so. Also ist ja so, du darfst eigentlich auch nicht mehr auf der Welt existieren, weil wir Menschen zerstören theoretisch dann die Welt.
Ja, das stimmt. Aber ich finde halt, der richtige Gedanke dabei ist der zu sagen, okay, ich informiere mich über was, ich überlege mir, welche Bereiche ich jetzt in dem Moment vielleicht erstmal umsetzen kann, weil es ist unlogisch und überzogen zu denken, dass man jetzt einfach von jetzt auf gleich ein nachhaltigeres Leben führt.
Von 0 auf 100, klar, aber man muss auch sagen, also die Menschen, die das so machen, die sind ja, also die bewundere ich unendlich. Für mich ist halt auch eine Frage, dann bei solchen Menschen dann auch, die das so perfekt schon können, wie lange ging denn diese Transformation? Wurden die vielleicht auch von zu Hause aus schon so erzogen, das so und so zu machen? Ja, aber es ist einfach an sich schwierig. Aber das ist ja der Punkt, dass wir jetzt hier eben mal anfangen zu sagen, okay, wir informieren uns, wir sind offen, wir hoffen auch, dass ihr offen irgendwie seid für verschiedene Dinge und einfach so, klar, es soll jetzt nicht irgendwie, jeder pickt sich ein kleines Ding irgendwie raus, aber jeder kann für sich schon mal anfangen, hey, das interessiert mich total, deswegen fange ich da jetzt schon mal an. Zum Beispiel du interessierst dich ja zum Beispiel für Ernährung total.
Ich denke auch, das ist sowas, da bedingt das eine auf das andere. Also wenn du zum Beispiel dich beginnst über Lebensmittel, zu informieren, ja, kommst du ganz schnell darauf, dich über Putzmittel zu informieren, ja, weil du natürlich auch deine Teller abspülst oder so.
Klar.
Und dann wiederum kommst du auf das Thema Kosmetik und so weiter. Und dann ist es natürlich, denke ich, so, wenn ich mich jetzt schon nachhaltiger ernähre, dann ist ja der Schritt dazu nicht weit zu sagen, okay, ich will jetzt aber auch das, was ich mir jeden Morgen ins Gesicht schmiere quasi, genau, auch nachhaltiger oder einfach ökologischer haben und gesünder und nicht irgendwelche Chemie mir da reinhauen. Genau. Und ich denke, dass das, für mich habe ich einfach so den Weg gefunden, wir hatten uns da ja irgendwann mal drüber unterhalten und dann habe ich schon so gesagt, boah, ey, das ist ganz schön schwierig, weil ich weiß ja nicht, wie ich das alles auf einmal ändern soll. Und dann ist mir irgendwann so gekommen, Moment, ich muss ja nicht alles auf einmal ändern.
Obwohl, das damals hast du zu mir gesagt, ganz ehrlich, ich habe andere Probleme, soll ich mich jetzt auch noch um sowas kümmern? Das war dein erster Satz. Den werde ich nicht vergessen, aber ich habe gesagt, ja, verstehe ich. Es gibt viele Dinge, die man im Leben hat. Aber jetzt eben hast du ja diesen einen Bereich im Endeffekt, Ernährung ja auch ein bisschen so für dich jetzt schon mal.
Gut, den hatte ich, muss ich sagen, schon vorher ein bisschen, also auch von zu Hause, dass halt irgendwie auf Bio-Qualität und so geachtet wird. Ich muss aber dann zugeben, dass ich mich dann ein bisschen mehr noch damit beschäftigt habe und mir halt gedacht habe, okay, ist Bio gleich Bio? Mhm. Ich habe dann auch mit einer Frau geredet, die bei dem, es gibt ja da so verschiedene Gütesiegel, ja, bei einem von denen gearbeitet hat und die mir dann so erklärt hat, wie die Abstufungen da sind. Und das war zum Beispiel sehr hilfreich, weil ich habe dann erfahren, dass ich, wenn ich zum Beispiel auf diese Siegel achte, da habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt, muss ich sagen. Weil ich bin in einen teuren Laden gegangen oder teurer als jetzt ein Discounter und habe mir dann gedacht, oh, jetzt kaufe ich tolle Bio-Sachen. Und dann war es so, dass ich auf die Siegel geguckt habe und dann war, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Sachen, aber ich würde sagen, schon die Hälfte war genau das gleiche EU-Bio-Siegel, wie es auch im Aldi gibt. Mhm. Und das unterscheidet sich halt deutlich von den Richtlinien, die strengere Bio-Siegel haben.
Ja.
Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das ist schon ein bisschen eine Verarsche, weil ich zahle für die Tomaten dann halt trotzdem doppelt so viel, klar, wie beim Discounter und ich habe wirklich die gleiche Qualität. Nur weil die dann irgendwie schöner aufbereitet sind in dem Laden. Und dann kommt das Nächste. In dem Laden war alles in Plastik verpackt fast. Und da habe ich mir halt auch so gedacht, das kann doch auch nicht sein, dass ich in einem Bioladen bin und trotzdem die Tomaten, der Käse und alles in Plastik verpackt ist. Und das ist dann schon sowas, wo ich auch wieder denke, okay, das ist halt auch trügerisch, weil dann gehst du in so einen Laden und du denkst danach, oh, ich habe alles super gemacht. Und wenn du dich aber wirklich damit beschäftigst, dann fällt dir halt auf, okay, das ist es halt nicht. Du kannst nicht nur dadurch, dass du jetzt irgendwo Bio einkaufen gehst, deine Seele reinwaschen, sondern du musst dich vielleicht auch ein bisschen informieren noch.
Ja, und das ist eben, wir haben so eine Informationsflut, dass man auch gar nicht mehr weiß, was ist richtig, was ist falsch. Und wie du sagst, man denkt, man macht es richtig, dann findet man heraus, man macht es doch nicht richtig und dann denkt man sich auch, okay, dann lasse ich es. Also es ist echt schwierig. Aber ja, genau deswegen werden wir jetzt hier auch, du wirst ja auch immer wieder mal Gast sein hier in dem Podcast, auch eben über die Themen reden, wie jetzt Ernährung, Reisen, weil ich finde das jetzt super spannend, was jetzt irgendwie alles kommt mit nachhaltigen Hotels, bis zu darf ich überhaupt fliegen oder muss ich nur noch auf Balkonien Urlaub machen, bis zu Fashion, bis zu Naturkosmetik, wo für mich echt auch sowas für Männer jetzt auch ist, der Podcast ja auch gedacht, wo auch sowas reinführt wie Bartöl, was ich verwende beispielsweise. Da gibt es jetzt auch ganz geile Sachen, hatte ich letztens erst wieder gelesen. Bis zur Sonnenpflege irgendwie. Und dann aber natürlich auch die Ernährung. Also welche Marken gibt es eigentlich? Ist eine Transparenz da? Ja, nein. Darf ich überhaupt noch Fleisch essen oder muss ich nur noch vegan sein? Also es sind ja so komplette absurde zum Teil auch Thesen, zum Teil auch überhaupt nicht absurd, zum Teil auch wirklich total relevant, die wir dann runterspielen. Deswegen wird es, glaube ich, super interessant, so im Endeffekt, ich sage ja immer grüne Alltagshelden, also Menschen, die Experten sind für grüneren Lifestyle, die hier reinzuholen. Jeder hat so seinen eigenen Bereich und es wird jetzt hier kein Vermarktungspodcast, aber jeder soll quasi erzählen, wie er Nachhaltigkeit im Alltag umsetzt. Und jeder dieser Personen hat sich auf jeden Fall schon mal mit Nachhaltigkeit beschäftigt, weil er irgendwas gegründet hat oder ähnliches. Und ich glaube, das ist auch so interessant, weil jeder geht mit Dingen so anders um und jeder hat einen anderen Tipp. Und ganz am Schluss wissen wir irgendwie, wie können wir uns von Kopf bis Fuß einkleiden. Wir haben eine Informationsbasis, welches Gütesiegel, wie auch immer, sagt mir das und das aus. Und wir wissen einfach, wo wir anfangen können. Und dann können wir für uns entscheiden, möchte ich jetzt irgendwie so anfangen damit in dem und dem Bereich? Oder möchte ich eher noch warten?
Oder auch in welchem Ausmaß? Ich denke,
in welchem Ausmaß?
Ja. Ich glaube halt, das Wichtigste ist tatsächlich, dass das Thema auf den Tisch kommt. Und dass man beginnt, darüber nachzudenken, weil dann kann man sich überlegen, was man machen will und in welchem Ausmaß.
Ja.
Und es fordert ja niemand von einem, dass man plötzlich zu der Öko-Tante wird, blöd gesagt, überspitzt gesagt, sondern einfach, dass wir wünschen uns, dass mehr darüber nachgedacht wird.
Genau. Aber eben, dass eben auch sich das Bild verändert von öko und spießig zu cool und sexy im Endeffekt, weil das ist es. Also wir sitzen hier beide jetzt nicht im Kartoffelsack. Und ja, da bin ich super gespannt drauf. Und auch, dass man auch zeigt, dass jeder struggelt. Also nur weil jemand jetzt nachhaltig gegründet hat oder ähnliches, ist er nicht der, oder lebt er nicht den grünen Perfektionismus, sondern er hat trotzdem auch da oder da Schwierigkeiten, was umzusetzen, was auch vollkommen normal ist, weil wir sind ja einfach nur Menschen und alles andere wäre auch einfach schwierig. Und im Endeffekt, ja, bin ich gespannt, ob man es schafft, Nachhaltigkeit ein bisschen greifbarer, anfassbarer zu machen. Und ja, dann bedanke ich mich jetzt schon mal bei dir, Amina, dass du da warst in der ersten Folge. Wie gesagt, Amina schaut ab und zu immer wieder mal rein und wird auch darüber berichten, ja, was man so gelernt hat oder auch neue Insights geben.
Wie mein Weg zu mehr Nachhaltigkeit läuft.
Genau.
Da gebe ich Updates.
Weil wie gesagt, es fangen ja alle irgendwie klein an, aber wir fangen an und das ist ja ganz schön. Und dann freue ich mich auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank fürs mich einladen.
Gerne, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich dann, wenn ihr bei der nächsten Folge einschaltet. Da wird dann einer der ersten Alltagshelden, wo Amina ist ja auch schon eine Alltagsheldin, in dem das über sie,
Dankeschön.
was sie uns berichtet hat, werden die dann noch ein bisschen spezifischer einfach jeweils auf ihren Bereich eingehen. Ich werde versuchen, so viel Abwechslung wie möglich irgendwie reinzubringen, dass jeder irgendwie so seinen Bereich abgedeckt hat. Und ja, dann freue ich mich, mehr Green Vibes in euer Leben zu bringen. Und dann hoffentlich bis bald.
Ciao. Ciao.